Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Zum heutigen dritten Advent lesen wir miteinander das Wort aus der Heiligen Schrift, 1. Korinther 4, die Verse 1 bis 5. 1. Korinther 4, 1 bis 5. Paulus schreibt: Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden werde. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht, denn ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Liebe Geschwister, inwieweit ist dieser Text wohl ein adventlicher Text? Es wäre mal interessant, wenn wir jetzt darüber eine Viertelstunde so in Gestalt eines Predigtvorgesprächs, es gibt ja in manchen Gemeinden Predigtvor- oder Predigtnachgespräche, nachdenken würden, was an Bezügen zum Advent uns in diesen Worten auffällt. Tasten wir uns mal an diese Frage heran. Jeder Sonntag im Ablauf des Jahres hat sein eigenes Thema. Das Thema des dritten Advents im Ablauf des Jahres ist Johannes der Täufer. Auf ihn weist auch der Wochenspruch für die dritte Adventswoche aus Jesaja 40: Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Denn auf den kommenden Herrn hinzuweisen, das war ja die Aufgabe Johannes des Täufers. Auf seinen Dienst weist also dieser Sonntag. Das dürfte wohl der Anknüpfungspunkt sein, weshalb dieser Abschnitt aus dem Wort Gottes als Predigtext für den dritten Advent ausgewählt wurde. Und Paulus beginnt Vers 1: Dafür halte man uns für Diener Christi und für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Was sind denn die Geheimnisse Gottes, die wir verwalten, deren Haushalter wir sind? Da ist vor allem das Evangelium. Das ist das Geheimnis schlechthin, das Gott in Jesus offenbart hat, dass eine Gemeinde sein soll, ein Leib Jesu aus Juden und Heiden. Und das ganz aus Gnade, ohne Verdienst. Weil kein Mensch so sein kann, wie es Gott gefällt, wie er vor Gott bestehen könnte. Die Botschaft von der Liebe und von der Barmherzigkeit Gottes also, die in Jesus offenbar geworden ist. Geheimnisse sind diese Inhalte deshalb, wir fragen uns als Christen, als Kinder Gottes, was ist daran geheim? Steht doch alles in der Bibel, wieso ein Geheimnis? Wieso ein Geheimnis? Weil diese Dinge dem natürlichen Menschen völlig verschlossen bleiben. Der Mensch ohne den Geist Gottes kann davon nichts erkennen, begreifen und annehmen. Nur aufgrund seiner Vernunft sind diese Dinge dem Menschen nicht zugänglich. Kein Geheimnis, dann sehen wir auch mal den Unterschied, ist dem gegenüber zum Beispiel, dass Gott die Welt geschaffen hat. Das kann jeder Mensch zweifelsfrei erkennen, dazu braucht er nur sein bisschen Verstand gebrauchen. Kein Geheimnis ist auch, dass wir Sünder sind. Das kann jedem Menschen klar sein, wenn er ehrlich in sein eigenes Herz hineinblickt. Dann weiß er, ich bin nicht so, dass ich so vor Gott bestehen könnte. Das kann jeder Mensch aufgrund seiner Vernunft erkennen. Aber dass wir dann aus Gnade gerettet sind, wir verlorenen und verdammten Sünder, denen alles fehlt, um vor Gott bestehen zu können, dass wir aus Gnade gerettet werden, weil der himmlische Vater uns von ganzem Herzen liebt. Auf die Idee kann kein Mensch von sich aus kommen. Das kann uns kein Waldspaziergang lehren. Dass der lebendige Gott den Himmel verlässt, dass der allmächtige Gott Mensch wird, um uns aus unserer Sünde zu erlösen, das ist für die menschliche Logik nicht erkennbar. Im Gegenteil, das scheint dem Menschen gar zu abenteuerlich, zu absurd. Deshalb sind es Geheimnisse. Geheimnisse, die durch den Heiligen Geist aufgedeckt werden müssen, damit unser Verstand erleuchtet wird und diese Dinge erkennt und unser Herz Ja sagen kann dazu. Und dazu gehört nun in ganz besonderer Weise das Geheimnis von Advent, nämlich dass Jesus wiederkommt, dass er nicht nur einmal gekommen ist, sondern dass er wiederkommt. Auch das kann der Mensch mit seinem Verstand nicht erkennen. Im Gegenteil, Der natürliche Mensch ohne den Heiligen Geist macht sich lustig und verspottet die Gemeinde, die auf das Kommen ihres Herrn wartet. Aber davon lässt sich die Gemeinde Jesu nicht durcheinander bringen. Sie hat das klare Wort des Herrn, sie hat einen Auftrag, an dieses Wort zu erinnern, dieses Wort wach zu halten. Käme Jesus nicht wieder, liebe Geschwister, dann hätte die ganze Zeit, in der wir leben, überhaupt keinen Sinn. Denn dann ging diese Welt irgendwann einmal in sinnlosem Chaos unter. Aber die Bibel sagt, Jesus kommt wieder und dann bringt er dieses Chaos zurecht. Und dafür Sorge zu tragen, dass wir und möglichst viele mit uns, unsere Kinder, unsere Enkel, unsere Nachbarn, unsere Verwandten, unsere Freunde, all die vielen Menschen, denen wir begegnen, die um uns her leben, dass möglichst viele von ihnen darauf vorbereitet sind, wenn Jesus kommt. Das ist unser Auftrag. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Wir sehen damit den Zusammenhang von Johannes den Täufer zu uns heute. Johannes hatte den Auftrag, die Menschen seinerzeit auf das erste Kommen Jesu hinzuweisen und vorzubereiten. Und wir haben den Auftrag, die Menschen unserer Zeit auf die Wiederkunft Jesu hinzuweisen. Dazu hat uns Gott als seine Verwalter eingesetzt. Nun ist die spannende Frage, wer beurteilt am Ende, ob der Verwalter seine Arbeit gut gemacht hat oder nicht? Um da gar keinen Zweifel aufkommen zu lassen, hat Paulus gleich im ersten Vers festgehalten, dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Sowohl der Diener, auf den Begriff kommen wir nachher nochmal, als auch der Verwalter sind solche, die im Auftrag eines anderen arbeiten, ihres Herrn. Sie tun nicht, was ihnen gefällt, was ihnen gerade durch den Sinn kommt, sondern sie tun das, was ihr Herr sie geheißen hat. Und da ist die Frage eigentlich ganz klar, wer die Arbeit des Dieners und Verwalters beurteilt, der Herr natürlich, der den Auftrag erteilt hat. Eigentlich müsste das jedem klar sein, denen in Korinth war das offensichtlich nicht ganz klar. Paulus muss hier einige verrückte Maßstäbe wieder zurechtrücken. Paulus hatte konkreten Anlass, dieses Thema in seinem Brief an die Korinther aufzugreifen. Er war etwa 1,5 Jahre in Korinth gewesen, solange hatte er sich sonst nur noch in Ephesus aufgehalten. Er hatte die jungen Christen in Korinth also intensiv lehren und in ihrem neuen Leben mit Jesus anleiten können. Eigentlich hätte das ja für ein ordentliches Fundament ausreichen müssen. Nach einer so gründlichen Unterweisung im christlichen Glauben hätten sie sich nicht durch jeden Wind einer neuen Lehre wieder umhertreiben lassen sollen. Aber kaum war Paulus weg, da kamen selbsternannte falsche Apostel nach Korinth. Sie redeten die Arbeit des Paulus schlecht, sich selbst aber stellten sie als Superapostel dar. In der Folge waren in Korinth Lager und geistliche Parteien entstanden. Heftig tobte der Konkurrenzkampf, wer denn nun der bessere Lehrer und der vollmächtigere Apostel sei. Es ist überraschend, liebe Geschwister, wie schnell Menschen sich irritieren lassen. Und in diesen Zusammenhang hinein spricht nun Paulus. Und er sagt, mir ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Darauf legt Paulus, sagt er ausdrücklich, eigentlich überhaupt keinen Wert. Menschliches Urteil kann nie angemessen sein, denn der Mensch sieht nur das Äußere. Niemand aber sieht in das Herz eines Menschen. Ob ein Mensch in der Gemeinde Jesu mitarbeitet, weil er ein echter Diener Gottes ist, ob er aus Treue und Liebe zu Jesus handelt oder ob er sich bloß selber wichtig machen und in der Kirche und in der Gemeinde eine große Klappe haben und eine bedeutende Rolle spielen will, das alles wird Jesus ans Licht bringen, wenn er wiederkommt. Denken wir an die Bergpredigt. Da haben Menschen im Namen Jesu Gewaltiges geleistet. Sie sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Aber Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Deshalb sollten wir auf menschliches Urteil ganz wenig bis gar nichts geben. Auch auf unser eigenes Urteil kommt es nicht an. Das sagt Paulus als nächstes. Ich beurteile mich auch nicht selbst. Vers 4. Er prüft sich wohl. Und er stellt dabei fest, ich bin mir selbst nichts bewusst. Das meint wohl, er ist sich nicht bewusst, dass er in schwerwiegender Weise seinem Herrn untreu gewesen wäre oder dass er insbesondere bei seinem Dienst in Korinth schwere Fehler gemacht hätte. Doch über sein eigenes Urteil stellt er fest, dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Wohl sieht er kein schwerwiegendes Versagen an sich. Aber was heißt das schon? Wie bescheiden und begrenzt ist doch unsere Urteilskraft. Und deshalb mahnt Paulus in Vers 5, richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt. Er wird das Verborgene ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbaren. Und dann wird einem jeglichen von Gott das Lob zuteil werden. Dann erst wird jedem sein Lob zuteil werden, und zwar von Gott. Gott ist's, der richtet zu seiner Zeit. Und deshalb sagt Paulus, verurteilt nichts vor der Zeit. Die Gemeinde in Korinth maßte sich allerdings an, unter der Führung ihrer falschen Apostel heute schon über Paulus richten zu können. Es ist eines der typischen Kennzeichen einer schwärmerischen Gemeinde wie Korinth, dass sie zur falschen Zeit Dinge in Anspruch nimmt, die ihr zu diesem Zeitpunkt nicht zugedacht und nicht zugesagt sind. Und dann auch hochmütig über andere richtet. Vers 3 ist wohl eine Entgegnung des Paulus auf diese Vorwürfe aus Korinth. Ich bin mir nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Denn Gott ist's, der über mich richtet und nicht ihr. Erst wenn der Herr kommt, wird er das Verborgene ans Licht bringen und die Absichten des Herrn offenbaren. In Anlehnung an diesen Vers habe ich auch das Thema der Predigt gewählt, aus der Finsternis ans Licht. Dann wird offenbar werden, wer wir sind. Einerseits unser Sein im Herrn, unsere Herrlichkeit, die heute noch ganz und gar verborgen ist, aber eben auch die wahren Motive und Beweggründe. Hier ist's verborgen, in der Finsternis. So sehr, dass wir gerade noch wissen können, dass wir durch Jesus gerettet sind. Aber das war's dann auch schon. Was aus unserem Leben sonst in der Ewigkeit Bestand haben wird, das wird Gott allein ans Licht bringen, wenn seine Zeit kommt. Sie wird kommen, er wird ans Licht bringen und dann fallen alle Masken. Dann zerbröselt aller fromme Schein und dann erst werden unsere wahren Beweggründe sichtbar. Nun fragt Paulus, was wird von einem Verwalter vor allem erwartet? Die Antwort gibt Vers 2, dass er treu erfunden werde. Der Verwalter ist ja nicht sein eigener Chef, er macht nicht, was er will. Einziger Maßstab zur Beurteilung ist deshalb die Treue. Nicht unsere Begabung zählt. Es zählt nicht, auf welchem Posten wir stehen, wie groß vorne dran wir in der Gemeinde oder in irgendeinem Werk Gottes stehen. Allein die Treue zählt. Auch die Treue der Arbeit, die ganz im Verborgenen geschieht. Allein die Treue. Wir denken an die Knechte aus Matthäus 25, die von ihrem Herrn Talente bekommen hatten. Einer 5, einer 2, einer 1. Von dem, der 2 Talente bekommen hat, erwartet der Herr nicht, dass er damit auch 5 erwirtschaftet, wie der 5 hatte. Es genügt ihm, wenn er mit den 2 treu umgegangen ist. Wie bescheiden wir begabt sein mögen im Dienst des Herrn, wir können genauso treu sein wie die großen Männer und Frauen des Reiches Gottes. Gewiss, wir neigen zum Vergleich, das ist zutiefst menschlich und deshalb sitzt das auch in uns Christen. Aber es ist nicht geistlich. Gott richtet nicht nach der Größe unseres Dienstes, sondern nach unserer Treue. Unser Dienst im Reich Gottes geschieht nicht, um selbst groß rauszukommen und möglichst viel Anerkennung für uns zu finden. Das alles wird sehr deutlich am ersten Begriff, den Paulus gewählt hat in Vers 1. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi. Das griechische Wort bezeichnet ursprünglich den Rudersklaven auf der untersten Bank der Galeere. Also einen, der einerseits unter größter Mühe, unter widrigsten Umständen, mit größtem, härtestem Kräfteeinsatz arbeitet und völlig im Verborgenen. Man sieht von ihm nichts. Er sitzt unten im Rumpf der Galeere. Man sieht von außen nur, dass sich das Ruder bewegt und das Schiff vorwärts treibt. Wer das Ruder bewegt, wer daran arbeitet, ist völlig unsichtbar. Den Rudersklaven selber kann man nicht sehen. Große Lorbeeren kann er da unten im Rumpf des Schiffes auch nicht gewinnen. Wird eine Seeschlacht gewonnen, dann ernten den Ruhm diejenigen, die oben auf der Kommandobrücke standen. Andererseits, wenn das Schiff gerammt wird, dann ist er der Erste, der untergeht, dem das Wasser nicht nur bis zum Hals, sondern darüber hinaus steht. Mit diesem Begriff zeigt Paulus, wie wenig es um uns selber geht und wie sehr dieser Streit in Korinth in die ganz falsche und zutiefst ungeistliche Richtung geht. Dass es so wenig um die Diener selbst geht, heißt allerdings nicht, dass ihr Dienst gering sei. Gerade das will Paulus nicht sagen. Liebe Geschwister, wir haben eine gewaltige und verantwortungsvolle Aufgabe. Wir sind Haushalter der Geheimnisse Gottes. Nicht nur Diener, das ist der eine Begriff, der uns ganz zurückstellt in unserer eigenen Bedeutung. Aber Haushalter, der die Größe der Aufgabe ganz groß macht, die wir haben. Ein Haushalter ist ja vom Herrn der gesamte Haus- und Besitzstand anvertraut worden. Das ist etwas Gewaltiges. Das heißt, der Verwalter hat sich, der Hauseigentümer, der Besitzer ist auf Reisen gegangen und hat die gesamte Verantwortung seinen Haushaltern übertragen. Das macht die Größe der Aufgabe, die wir haben, deutlich. Das Bild bricht natürlich an dieser Stelle, dass der Herr immer trotzdem noch da ist. Aber es nimmt an der Größe unserer Aufgabe nichts weg. Das heißt, wir sind Handlungsbevollmächtigte Gottes. Wir wissen um die Geheimnisse Gottes und geben sie weiter. Deshalb sind alle Aufgaben und Dienste in der Gemeinde von unschätzbarem Wert und von unschätzbarer Wichtigkeit. Auch die ganz unsichtbaren, die tief unten, bildlich gesprochen, im Rumpf der Galeere getan werden. Wilhelm Busch berichtet von einem solchen unsichtbaren Rudersklaven. Ein schönes Beispiel, deshalb erzähle ich es hier weiter, vom Vater Blessing. Dieser Vater Blessing war kein großer Mann. Im Gegenteil, es war ein ganz einfacher Eisenbahner. Aber dieser Mann hielt die Treue, ganz im Stillen und Unsichtbaren. Wilhelm Busch hatte in seiner Gemeinde in Essen unter anderem das Problem, dass die kirchlichen Räume sehr am Rand seines großen Gemeindebezirks lagen. Da gingen die Leute dann nur schwer hin. Und so suchte er dringend nach einem Versammlungsraum, der ganz zentral in seiner Gemeinde lag. Und da trat eines Tages ganz ungerufen dieser Vater Blessing auf den Plan. Im Haus eines gläubigen Bergmanns hatte sich vor vielen Jahren eine kleine Schar um Gottes Wort versammelt. Aber dann starb der Gastgeber, der zugleich auch der Verantwortliche dieser kleinen Bibelrunde war, und die Sache ging ein. Vater Blessing hatte sich geistlich nicht zugetraut, diesen Bibelkreis weiterzuleiten. Dafür war er der Meinung, reichen seine Gaben nicht. Aber eines hat er getan. Er hatte das Presbyterium gebeten, das Wohnzimmer, in dem die kleinen Versammlungen stattgefunden hatten, anzumieten. Und weil die Jahresmiete dafür nur 5 Mark betrug, war man dazu bereit gewesen. Nun hatte Vater Blessing jahrelang den Schlüssel für dieses Zimmer in Verwahrung. Und die Jahre vergingen und er wartete auf die Stunde, wo Gott diesen Raum wieder gebrauchen wollte. Und dieses Haus lag ganz zentral mitten in der Gemeinde von Wilhelm Busch. Als Wilhelm Busch davon hörte, wäre er dem alten Vater Blessing am liebsten um den Hals gefallen. Jetzt konnten Bibelstunden und Männerabende ihren Anfang nehmen, weil ein Rudersklave unsichtbar, aber treu Stellung gehalten hatte. Ein ganz kleines Beispiel, liebe Geschwister, wie ein scheinbar unwichtiger, minimaler Dienst im Reich Gottes von ganz großer Bedeutung sein kann und wer die Treue im Kleinen wichtig macht. Und dann sagt Paulus, alsdann wird einem jeglichen von Gott sein Lob widerfahren. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch, liebe Geschwister, was fällt uns an diesem Satz auf? Alsdann wird einem jeglichen von Gott sein Lob erfahren. Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil sie etwas breit gestreut ist. An so einem Wort kann einem allerhand auffallen. Vermissen wir nichts. Alsdann wird einem jeglichen von Gott sein Lob widerfahren. Ich habe eigentlich erst mal ganz kurz gestutzt. Paulus redet nur vom Lob. Und wo bleibt der Tadel? Wird der Herr nichts an uns zum Tadel finden, wenn er kommt? Haben wir so tadellos gelebt? Sind wir so prima miteinander umgegangen? Waren wir so perfekt als Eltern, als Eheleute, als Gemeinde? Ganz gewiss nicht, liebe Geschwister. Aber warum dann kein Tadel? Weil Jesus für all das gestorben ist. Liebe Geschwister, das ist mir eigentlich erstmal wieder richtig in der Vorbereitung dieser Predigt aufgefallen, was das für eine wunderbare Trostbotschaft ist. Weil Jesus für alles Tadelnswerte an unserem Leben gestorben ist, darum gibt's darüber kein Wort mehr zu verlieren. Mir ist immer wieder aufgefallen in der Bibel, es ist eine ganz schwierige Sache mit den verschiedenen Gerichten. Aber wenn ich's recht sehe, ich will's mal in aller Vorsicht so sagen, dann können wir bei den biblischen Abschnitten über die verschiedenen Gerichte nicht genau und sorgfältig genug hinsehen, von welchem Gericht die Rede ist und wer da gerade gerichtet wird, auf welche Weise er gerichtet wird. Sicher, sagt Paulus, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Aber da geht's darum, um unser Sein, ob wir in Jesus waren oder nicht. An dieser Stelle kommt der Herr, um seine Haushalter zu prüfen. Das sind solche, die zu Jesus gehören. Wenn sie treu waren, wenn sie ihre Talente nicht vergraben haben, dann gehören sie zu ihm. Und dann wird ihnen nur Lob zuteil werden. Wahrscheinlich dem einen mehr, dem anderen etwas weniger. Paulus sagt an anderer Stelle, der eine bringt viel mit, was Bestand haben wird, Gold, Silber. Der andere hat viel Heu und Stroh mit in seinen Werken, das verbrennt, dafür wird er kein Lob erfahren, aber Tadel erfährt er auch nicht. Ich habe nochmal nachgeguckt, um da auch sicher zu sein, die Bibel macht großartige Aussagen, was Gott mit unseren Sünden macht, wenn wir die Vergebung in Jesus annehmen. Haben wir ein paar Aussagen im Kopf? Ganz verschieden. Genau. Eine Stelle habe ich auch. Ja, Micha 7. Du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres versenken, werfen. Und Hebräer 8 war, was Bruder Heimann sagt, Vers 12, und ich werde ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit nie mehr gedenken. Fallen uns noch weitere ein. Ganz genau, Jesaja 44, ich habe deine Verbrechen ausgelöscht wie einen Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Ein schönes Bild, das wir gerade hier aus dem feuchten Riedlinger Umfeld sehr gut kennen und rund um den Bussen regelmäßig beobachten können. Wie morgens noch der Nebel in dicken Schwaden in den Tälern liegt, vielleicht undurchdringlich, man sieht kaum ein paar Meter weit, aber dann scheint die Sonne. Und dann wird der Nebel erwärmt und steigt langsam auf und wird immer dünner. Und in der Hitze des Tages verdunstet der gesamte Nebel und dann strahlt der blanke blaue Himmel und die Sonne scheint. Und nicht ein Tröpfchen Nebel ist mehr übrig. Aufgelöst. Wunderbares Bild. Wie Gott sagt, so löse ich deine Ungerechtigkeiten und Sünden in nichts auf. Weitere schöne Bilder, Jesaja 38. Alle meine Sünde hast du hinter deinen Rücken geworfen. Oder Psalm 103, so fern der Osten ist vom Westen. Luther hat, glaube ich, übersetzt, der Morgen vom Abend. Lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Liebe Geschwister, wenn der Herr unsere Sünde hinter sich wirft, wenn er sie in den Tiefen des Meeres versenkt, wenn er sie auslöscht wie einen Nebel, sie in nichts vergehen lässt, und wenn er sagt, ich werde ihrer nie mehr gedenken, kann es dann sein, dass er sie irgendeines Tages wieder hervorkramt und auftischt? Ich denke, das kann unmöglich sein. Und deshalb empfangen die treuen Hausverwalter nur Lob. Ist das nicht großartig, liebe Geschwister, dass über all unsere fiesen Gedanken, unbedachten Worte und was alles in unserem Leben nichts taugt und wo wir schamrot werden müssten, nicht nur bis zur Haarspitze, sondern weit darüber hinaus, nicht mehr gedacht werden wird. Kein Wort darüber verloren, wenn wir vor unserem Herrn stehen, weil Jesus alles am Kreuz von Golgatha weggenommen hat. Was für eine tröstliche Tatsache. Wir gehen dem Tag der Wiederkunft unseres Herrn entgegen und werden nur Lob bekommen. Möge Gott schenken, dass er viel an uns zu loben findet an diesem Tag. Amen.